This podcast is brought to you by LMU Munich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Tonspurforschung. Heute bin ich wieder mal in Schwabing unterwegs und ich besuche Mechthild Schäfer. Gemeinsam mit der Journalistin Gabriela Herpel hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel »Du Opfer, wenn Kinder Kinder fertig machen«. Darin geht es um Mobbing. Also schnell rauf ins Dachgeschoss und nachfragen, was ist Mobbing eigentlich genau?
Mobbing ist eine Form von Aggression. Mobbing ist Aggression, die sich gegen ein häufig schwächeres Individuum richtet. Um sich das wirklich vorzustellen, ein klassischer Fall, wo ein Kind zum Beispiel vulnerabel oder in einer schwierigen sozialen Situation ist, ist, wenn eine Freundschaft kaputt geht. Man weiß das auch aus dem Erwachsenenkontext. Wenn Beziehungen kaputt gehen im Freundeskreis, ist man immer gleich in einem Loyalitätskonflikt. Genauso geht das Kindern, wenn Freundschaften kaputt gehen. Zu wem hält man eigentlich? Es ist immer so, wenn Kinder neu in die Klasse kommen, weil, wie gesagt, schon viele Ärmchen sozial verknüpft sind. Es gibt viele Freundschaften und ein Kind ist plötzlich neu. Was bedeutet das für das Einzelne? Kind, um in die Klasse reinzukommen. Was bedeutet es für die Klasse, ein neues Kind zu integrieren? Eine andere Situation ist überhaupt, wenn Schule neu beginnt. Das heißt, wenn Kinder in die erste Klasse kommen, wenn Kinder in die fünfte Klasse kommen, also nach dem Schulwechsel und sich neu sortieren müssen.
Mobbing gibt es natürlich nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Die Mechanismen sind ähnlich. Es geht um soziale Anerkennung oder Dominanz. 15% der Menschen streben eher nach Dominanz als andere. Das kann durchaus positiv sein. Sie werden zu Klassensprechern, Elternbeiräten, Institutsvorständen oder übernehmen andere Führungsrollen. Dominanz kann aber auch zu Zwang und Unterwerfung führen. Wir konzentrieren uns heute mal auf die Kinder. So schlimm kann Mobbing unter Grundschulkindern ja nicht sein, möchte man meinen. Oder?
Ja, das sind die lieben Kleinen und das ist tatsächlich auch noch einer der weiteren Irrtümer, vor allen Dingen, die ja häufig Lehrern passieren. Das heißt, sie arbeiten mitunter mit falschen Primärhypothesen, aus unserer Perspektive mit falschen Primärhypothesen. Das sind doch alles nur Kleinigkeiten, das gehört doch zum Schulalltag dazu. Das ist komplett richtig. Es sind wirklich die Kleinigkeiten, weil es passiert ja jeden Tag irgendwas. Es sind Papierkügelchen, die fliegen, es sind Sachen, die kurzfristig verschwinden, Schnürbänder, die zusammengebunden sind. Es ist der Fuß, der versehentlich mal gestellt wird. Es ist das Laufen, wo jemand in seinem Lauf behindert wird. Es sind aber auch andere Sachen wie Schulranzen, Verstecken, bestimmte Dinge zerstören. Es ist auch Treten und Hauen. Also es gibt schon diese ganze Skala, aber alle Verhaltensweisen, nahezu alle, könnte man durchaus in dem Bereich der normalen Nettigkeiten unter Kindern noch abspeichern. Das ist völlig korrekt. Das Problem ist bloß, wenn sich all diese Aktivitäten gegen ein Kind in der Klasse richten. Weil dieses Kind denkt sich, es passiert nur mir, es passiert keinem anderen und keiner hilft mir. Und dadurch entsteht die Opferrolle, weil es machen ja alle. Alle haben auch so ein bisschen so einen Freibrief. Die anderen machen es ja auch. Wir nennen das Verantwortungsdiffusion. Man macht halt mit. Man fängt halt die Jacke auf, die jetzt schon seit 5 Minuten durch die Klasse wiegt. Und einer springt halt in der Mitte rum und möchte sie einfach gerne haben, weil er nach Hause möchte. Das heißt also, wie gesagt, alle Aggression richtet sich gegen ein Kind. Und das ist das, was Mobbing ausmacht. Man kommt in die Situation, man versucht möglicherweise etwas zu verändern. Man kriegt von zu Hause die Anregung, ja Gott, sei doch mal ein bisschen freundlicher zu den anderen Kindern. Gib dir doch mal Mühe, lad den mal ein. Ja, was kriegt man? Natürlich eine Absage, ja. Geh aus der Situation raus. Kind geht aus der Situation raus. Was passiert? Die anderen hinterher, ja. Hol Hilfe. Man holt Hilfe. Was passiert kurz nachdem die Episode vorbeigeht? Wenn du noch mal petzt, dann. Das heißt, man kommt in so einen Zustand erlernter Hilflosigkeit. Was immer man versucht, was immer auch andere einem raten, es führt nicht zum Ziel, dass es aufhört. Und zwar deshalb, weil andere die Agenda haben, dass es weitergehen muss. Denn jede Aktion zeigt, wir haben Macht und du hast keine Macht. Und durch diese Asymmetrie zwischen Täter und Opfer, die im Prinzip durch die Gruppe immer wieder gespeist wird und A, durch deren Mitmachen und B, durch deren Nicht-Unterstützen des Opfers, ja, führt einfach dazu, der Prozess läuft. Dem Opfer geht es immer schlechter, es wird zunehmend isoliert und möchte natürlich irgendwann einfach nur alles nur nicht mehr zur Schule gehen.
Mechthild Schäfer und ihre Kollegen haben mal hochgerechnet. 3-5% der Kinder werden mindestens einmal pro Woche gemobbt. Das sind dann in Deutschland 500.000 Kinder. Viele von ihnen sehen keinen Ausweg mehr. Sie ziehen sich zurück. Oder sie denken sogar an Suizid.
Suizid bedeutet ja nicht, man möchte sich umbringen, sondern Suizid bedeutet ja, man kann eine Situation nicht mehr ertragen. Und dass man es nicht mehr ertragen kann, jeden Morgen wieder in ein System zu gehen, wo man wirklich so terror-like genau weiß, irgendwann passiert es. Man weiß nicht, was es ist, man weiß auch nicht, wann es passiert, aber man weiß ganz sicher, irgendwann wird es passieren. Und dass man das irgendwann nicht mehr ertragen kann, kombiniert mit der Sache, dass man einfach komplett allein ist in der Klasse, wo alle Freunde haben. Und man versteht es als Kind auch nicht. Man kann eigentlich gar nicht anders, als sich selbst daran für den Schuldigen oder die Schuldige wahrnehmen. Wie gesagt, bei allen anderen passiert ja nichts. Es passiert nur mir selbst. Also muss ich schuld sein. Völlig logische Konsequenz. Es sagt dem Kind ja keiner, nein, du bist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Und wenn es jetzt vielleicht noch jemanden gäbe, der noch ein bisschen hübscher wäre als du oder noch ein bisschen schlauer wäre als du oder vielleicht auch möglicherweise im Sport noch etwas schlechter als du, dann wäre dieses Kind vielleicht geeigneter und das wäre dir alles erspart geblieben. Wenn man das nicht weiß, weil es wie gesagt gar nicht klar identifiziert ist, wie soll man anders sich denken, es wird jetzt immer weiter und weiter gehen? Und damit entwickelt man natürlich sowas wie so einen Tunnelblick. Und dass man diese Situation beenden möchte, als sozusagen einzigen Akt der Freiheit noch, das finde ich, hat eine gewisse Plausibilität, obwohl es höchst dramatisch ist.
Die falsche Zeit und der falsche Ort. Wäre also ein Schulwechsel des Rätsels Lösung?
Das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Zunächst mal ist die Frage, was möchte das Kind? Wenn das Kind sagt, ich möchte an dieser alten Schule nicht mehr sein, also alles ist besser, als an dieser Schule zu sein, ist das in jedem Fall die oberste Prämisse. Zweite Frage ist, gibt es eine Schule, wo das Kind sich stattdessen wohlfühlt? Gibt es zum Beispiel Freunde oder gibt es Bekannte, Verwandte, die sagen, ey, an meiner Schule ist das prima? Könnte ein Versuch wert sein. Was man im Kopf haben muss, ist, wenn das Kind die Schule verlässt, ist es ein Stück weit administratives Mobbing, was nochmal oben drauf gesetzt wird. Das heißt, der, der nichts Falsches gemacht hat, muss die Schule verlassen. Alle anderen dürfen in dem System bleiben. Das muss man realisieren. Zum Zweiten, wenn das Kind in die neue Schule kommt, ist es mit der schwierigsten Situation konfrontiert, mit der ein Kind überhaupt konfrontiert werden kann. Nämlich in ein schon bestehendes System, wo alle sozialen Ärmchen eigentlich verknüpft sind, sich zu integrieren. Und das in einem Zustand, wo es sicher geschwächt ist, wo es ängstlich ist, wo es schlimme Erfahrungen gemacht hat und wo es eigentlich wenig Hinweise darauf gibt, dass es im neuen System anders ist. Also mit viel Ängstlichkeit verbunden, was übrigens jedem Erwachsenen von uns sicher nicht anders gehen würde nach so einer Erfahrung. Das heißt, es ist ein hochriskantes Unternehmen und es ist auch ganz hochriskant oder schwierig zu sagen, wie man es angehen soll. Soll man an der neuen Schule zum Beispiel sagen, mein Kind wurde gemobbt, wir brauchen sozusagen einen Platz bei Ihnen. Das könnte Stigmatisierung bedeuten. Ein Ausweg, den wir mal so, also wo wir sagen, wenn das könnte Sinn machen, nicht dem Lehrer sagen, dass das Kind gemobbt würde, aber erstens mal an der Schule vorsichtig fragen, ja, wie ist denn das so? Haben Sie denn schon mal Erfahrung mit Mobbing gehabt? Wenn die sagen, nee, haben wir noch nie, bei uns ist alles in Ordnung, dann würde ich die Schule meiden wie der Teufel das Weihwasser, weil das kann überhaupt nicht sein, das kann einfach nur ein Zeichen für gesundes Ignorantentum sein. Wenn die sagen, wir haben damit immer mal wieder Probleme, das ist schon mal richtig gut, die merken was, die gucken auf was, dann könnte ein Weg sein, mit dem Direktor zu besprechen, unser Kind hat Probleme gehabt, was würden Sie denken, in welcher Klasse ist es richtig, gibt es sowas wie so ein grobes Raster, anhand dessen wir feststellen können, ob die Integration klappt, ohne dass wir, indem wir den Klassenlehrer zum Beispiel integrieren, jetzt gleich so eine Stigmatisierung einführen, weil eigentlich würde man sich für das Kind ja auch eine neue Chance wünschen. Das heißt, ich denke, wenn man an gute Pädagogen gerät, dann kann das funktionieren, das haben Kinder schon prima gemacht. Es ist aber sicher die schlechteste aller Möglichkeiten.
Das Schlimme ist, Mobbing geht normalerweise nicht von allein wieder vorbei. Vor allem bei älteren Kindern bleibt das Opfer oft jahrelang Opfer. Und schon sind wir beim größten Missverständnis, was Mobbing angeht.
Das größte Missverständnis ist vermutlich, dass die Opfer selber schuld sind. Das heißt, dass es sowas wie einen Opfertyp gibt. Das hat zum einen damit zu tun, dass in der Psychologie lange Individualforschung gemacht worden ist. Das heißt, man hat immer das Individuum versucht zu verstehen. Entsprechend, wenn man sieht, also hier sind jetzt Kinder in einer besonderen Rolle, sie sind in einer Opferrolle. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Täterrolle. Dann schaut man mal, was ist an diesen Kindern besonders. Das Problem ist dabei immer, dass man das nicht so richtig im Vergleich angucken kann. Und außerdem, es ist ein Zeitproblem, wenn ein Kind schon in einer Opferrolle ist, wird man natürlich Besonderheiten finden. Wen wundert's? Das heißt, da haben wir jetzt ein methodisches Problem gleich noch. Viele dieser Studien, die eben zum Beispiel gesagt haben, an den Opfern ist irgendwas, besonders in Querschnittstudien, das heißt, sie haben die Opferposition und mögliche Besonderheiten zur gleichen Zeit erhoben. Das ist aber eigentlich nicht zulässig. Wie gesagt, Ähnliches gilt für die Täter. Von Tätern weiß man schon relativ lange, dass Aggression zumindest in Anteilen auch Opfer früher Sozialisation ist. Das heißt, Aggression lernt man. Aggression ist eine super tolle, schnelle Strategie. Das heißt, wenn dem nichts entgegengesetzt wird, warum sollte man sich etwas anderes auswählen? Häufig wird Aggression auch dann verstärkt, wenn Eltern zum Beispiel denken, ich finde es prima, wenn du tough bist, ich finde es prima, wenn du ein Erste-Reihe-Kind bist, lass dich ja nicht in den Hintergrund drängen. Das ist von Elternseite nicht die Absicht, ein mobbendes Kind zu erziehen. Aber in der Klasse, in einer Schulklasse, in einer Gruppe von 25 Kindern, Pi mal Daumen, wo man auch nicht so ohne weiteres rauskommt, wo sich auch Rangordnungen bilden, das wissen wir lange aus der Entwicklungspsychologie, können sich Dynamiken ergeben, wo Kinder einfach weitermachen und explorieren, wo Lehrer aber eigentlich einschreiten müssten und sagen, bis hier noch nicht weiter. Man vergisst, wenn man auf Opfer und Täter starrt, und wie gesagt, die Forschung schien das lange zu bestätigen, so wie man sie konstruiert hat, war ja auch ganz praktisch, weil wenn man an Opfern und Tätern was findet, dann kann man ein bisschen an den rumtherapieren und dann ist das Problem gelöst. Blöd, hat nicht wirklich funktioniert. Wenn man Opfer aus der Klasse rausgenommen hat, hat man häufig gemerkt, Mobbing war damit eben nicht gelöst, weil nämlich das nächste Kind gewählt wurde. Das ist etwas, was sich im Rahmen ganz normaler Gruppendynamik ergeben kann, was aber Formen annehmen kann, wo, wie gesagt, ein Lehrer sagen müsste, hier ist jetzt Schluss, hier setzt jetzt soziales Lernen in der Gruppe ein. Bestimmte Dinge sind nicht erlaubt.
Es sind also nicht die ohnehin Schwächsten in der Klasse, die Hässlichsten, die Dümmsten, die Ängstlichsten.
Nein, ganz im Gegenteil. Einer der ersten Fälle, die wir beraten haben, das war zum Beispiel ein junges Mädchen, ich glaube, das war in der 8. Klasse, die hatte ein halbes Jahr vorher auf der Liste für die Klassensprecherwahl gestanden, und zwar als Zweite. Dann ist eine Freundschaft kaputt gegangen, dann hat sich Mobbing erst zwischen den Mädchen entwickelt, weil, wie gesagt, die ehemalige Freundin, die waren sich doch nicht ganz so einig über dieses friedliche Auseinandergehen, wie es erst aussah. Die hat sich so ein bisschen verschanzt, hat so ein paar Freundinnen da Loyalität eingefordert, und ich glaube, nach einem halben Jahr war der Mobbingfall so weit fortgeschritten, dass die ganze Klasse mitgemacht hat, dass auch die Jungs sowas wie Mäuse in Schulranzen und wirklich blöde Dinge. Lehrer haben es lange verkannt, weil das Mädchen in ihren Leistungen eben nicht abgefallen ist. Und weil die alle immer noch das Bild hatten, ja, wieso, gut integriert, und es ist, man sieht ja keinen wirklichen Schaden. Ich glaube, dass die junge Dame, obwohl wir beraten haben, dass der Fall so weit fortgeschritten hat, dass sie kein Vertrauen mehr in die Klasse hatte und auch nicht wirklich wohl in die Kompetenzen der Lehrer, diesen Fall richtig aufzulösen, und dann die Schule verlassen hat und ein neues Umfeld gegangen ist.
Oft fängt so ein Fall unter den Geschlechtsgenossen an, weitet sich später dann auf beide Geschlechter aus.
In dem Moment, wo die ganze Klasse beteiligt ist, dass der Fall, der Mobbingfall, dann ein Stadium erreicht hat, wo man fast von Irreversibilität sprechen kann, weil, wie gesagt, alle der Meinung sind, mit der oder mit dem können wir es ja machen. Dann noch das Steuer wieder rumzureißen, ist eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit.
Daher sollte man versuchen, darauf zu achten, dass es gar nicht erst so weit kommt. Das fängt bei einem funktionierenden Sozialsystem an und hört bei der Verantwortung der Lehrer auf. Aber die scheinen oft ahnungslos zu sein. Eine Grundschulstichprobe hat gezeigt, dass 11 Kinder über längere Zeit sogenannte stabile Mobbingopfer waren, also regelmäßig schikaniert wurden. Die Lehrer wussten nur von einem Kind. Sollen die Kinder selbst Alarm schlagen und dem Lehrer Bescheid geben?
Auch so eine schwierige Sache. Es ist ja nicht so, dass die Opfer nichts sagen oder die Kinder, die in die Opferrolle sagen. Die sagen ja am Anfang, mein Federmäppchen ist weg. Die sagen ja, der hat mich gehauen. Nur wenn es halt immer so rauskommt, dass es dann ist ja, ihr wart beide schuld, einigt euch unter euch, dann verliert man langsam Mut. Es ist ebenfalls so, dass häufig auch andere Kinder, Freunde der betroffenen Kinder oder der Täter auf dem Kick hat oder die Täterin, dass auch die was sagen. Das heißt, man muss einfach Antennen dafür entwickeln. Hoppla, hier entwickelt sich in der Klasse was in die falsche Richtung. Dass Opfer ab einem gewissen Punkt nichts mehr sagen und dass auch ein Großteil der Kinder oder 40% ihren Eltern nichts sagen, kann man sich so erklären, dass die einfach kein Vertrauen mehr haben. Das heißt, die haben ja schon erlebt, dass im Anfang Versuche, etwas zu verändern, gar nichts bewirkt haben. Und warum sollte Lehrer plötzlich kompetent werden, nur weil die Eltern es jetzt auch wissen und möglicherweise durchaus verständlichen Vorwürfen an die Schule gehen. Das heißt, diese Kinder haben sowieso häufig schon die soziale Kontrolle in der Klasse verloren. Wenn sie jetzt auch noch den Eltern was sagen, dann verlieren sie völlig die Kontrolle über das System, weil woher soll man wissen, was die Erwachsenen dann machen? Und eins weiß man sicher, die in der Klasse, um die es dann geht, die werden es A leugnen und es wird mit großer Wahrscheinlichkeit noch schlimmer.
Die Hälfte erzählt auch den Eltern nicht, was los ist. Und die sind in der Regel genauso machtlos wie die Schüler selbst.
Die Eltern sind in einer ganz blöden Position. Sie haben auf der einen Seite die ganze Verantwortung für ihr Kind und natürlich auch ein hohes Interesse, dass es ihrem Kind gut geht. Und sie können relativ wenig tun. Weil, wie gesagt, Mobbing findet in der Schulklasse statt. In der Schulklasse ist der Lehrer das Alphatier. Und der Lehrer entscheidet A über seinen Respekt und B über die Regeln, die er zwischen den Kindern sozialen Normen einfordert. Letztlich darüber, wie die miteinander umgehen. Das heißt, eigentlich ist der Lehrer der Einzige, der erfolgreich intervenieren kann. Wichtig, nicht der Schulpsychologe, nicht der Sozialpsychologe, sondern der Lehrer, der als Rudelanführer einer Klasse vorne steht. Er muss derjenige sein, der sagt, dieses läuft hier eigentlich nicht. Das heißt, Eltern können eigentlich nur alles tun, um Lehrer zu bewegen, etwas zu verändern, aktiv zu werden. Auch da würde man wieder sagen, eigentlich ist das Prävention. Das heißt, was Eltern zum Beispiel tun können, ist wirklich zu sagen, wir müssen gucken, dass Know-how über Mobbing an unsere Schule kommt, dass wir Projekte machen, wo wir wirklich das Wissen erweitern, wo wir gemeinsam am gleichen Strang ziehen. Nicht der eine Lehrer macht was, der andere nicht. Das heißt, Eltern können eine ganze Menge bezüglich der Prävention tun. Wenn ihr Kind betroffen ist, können sie einfach nur hoffen, dass sie an einen verständigen Lehrer kommen.
Der Lehrer ist also das Alpha-Tier. Aber was kann er tun?
Ich denke, ganz wichtig wäre, dass Lehrer lernen, den Mobbing-Prozess zu verstehen. Das heißt, dass Lehrer nicht, was viele tun, Mobbing und Konflikt verwechseln. Konflikt ist eine Sache in der Regel zwischen Gleichen. Da ist ein Problem, das kriegt man nicht gelöst. Also versucht man mitunter es mit physischen Methoden, auf Deutsch kloppen, wie auch immer, Fiesigkeiten auszutauschen. Das ist was, da sind Mediatoren klasse. Das heißt, da können auch Peers sehr viel helfen. Mobbing ist anders. Mobbing folgt einer völlig anderen Dynamik. Es geht nicht um einen Konflikt, sondern es geht um soziale Macht und es geht um soziale Anerkennung. Das heißt, da hat einer eine Agenda und schafft es letztlich, die ganze Klassendynamik so zu verändern, dass das Opferkind immer mehr als das erscheint, wo man dann denkt, ja, der hat das ja auch verdient, dieses Weichei, warum tut er denn eigentlich nichts dagegen? Und wenn Lehrer den Unterschied verstehen würden und lernen zu sehen. Es ist nicht schwer, die Anfänge zu sehen. Man muss ganz einfach wissen, wo man hinguckt. Ich denke, das ist tatsächlich, also Gruppe zu denken und Gruppe zu beobachten, ist ein komplexes Ding, weil das sind viele Personen, die alle in unterschiedlichen Interaktionen miteinander stehen können. Aber wenn man weiß, wohin man gucken muss, kann man es erkennen. Und wenn man vor allen Dingen weiß, warum es so wichtig ist, soziale Integration immer am Anfang, wenn sich Gruppen neu bilden, wirklich ein Auge drauf zu haben, es explizit zu fördern und den Kindern auch immer wieder zu zeigen, es ist mir wichtig, dass ihr euch miteinander gut versteht, dann hat man schon ganz viel Prävention getan. Und wenn dann was unrund ist, die Schüler wissen immer Bescheid. Das heißt, eigentlich muss man auch nur wissen, wen man fragen muss. Und eigentlich müssen alle wissen, dass bestimmte Dinge nicht in Ordnung sind und dass, wenn man darüber spricht, dass es kein Petzen ist, sondern dass das was mit Courage zu tun hat.
Der Lehrer ist verantwortlich. Er muss Mobbingopfer erkennen oder frühzeitig dafür sorgen, dass es in seiner Klasse gar nicht erst welche gibt. Klingt nach einer weiteren Aufgabe für jene Berufsgruppe, die sich ohnehin jetzt schon im Alltag meist überfordert fühlt.
Ja, aber da kann man auch einfach sagen, gilt nicht. Lehrer haben einen Erziehungsauftrag und einen Leistungsauftrag zu erfüllen. Und das steht meines Wissens im Gesetz auch durchaus gleichwertig nebeneinander. Und ich habe selber zwei Kinder. Es tut mir leid, aus der Verpflichtung kann man, glaube ich, keinen Lehrer rausnehmen. Die können es wissen. Und jeder Lehrer weiß eigentlich auch, dass ein gutes Klima in seiner Klasse die Basis dafür ist, dass man da gut unterrichten kann und dass auch der Unterricht den Kindern Spaß macht. Das heißt, dass man auch die Verantwortung als Leistungsvermittler tatsächlich wahrnimmt und nicht nur an die Kinder dran plattert. Nein, nicht auch noch. Es gehört zu den genuinen Aufgaben eines Lehrers, dafür zu sorgen, dass es keinem Kind in der Klasse schlecht geht, weil sonst lässt sich unsere Schulpflicht eigentlich nicht weiter wirklich umsetzen.
Lehrer müssen auf das Problem aufmerksam machen, es offensiv aufgreifen. Zum Beispiel, indem sie mit den Kindern über Harry Potter sprechen. Der berühmte Zauberschüler wird schließlich auch von Klassenkameraden gemobbt und ist trotzdem ein Held.
Ich denke, es kann wirklich auch befreiend wirken. Ich habe neulich mal eine junge Dame, also die war, glaube ich, in der 9. Klasse nach der Kinderuni-Vorlesung getroffen, die ich jetzt schon vorher mal gesehen hatte. Und ich habe sie eben gefragt, sag mal, konnte mein Vortrag an der Kinderuni dir denn jetzt noch irgendwas Neues sagen? Und dann guckst du mich an und meint, ja, dass man nicht selber schuld ist, das hatte mir noch keiner gesagt. Und ich habe mir wirklich gedacht, das darf doch überhaupt nicht wahr sein. Wieso ist da überhaupt keiner drauf gekommen? Das ist doch eigentlich die wichtigste Information. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn Lehrer jetzt sich mal an dieses Thema dran wagen oder einfach sagen, ich finde es ein spannendes Thema, ich möchte, dass in meiner Klasse einfach klar ist, wie die Dynamik läuft, wie die Mechanismen sind. Also Perspektivenübernahme kann ja einen ganzen Schritt weiterhelfen, damit auch die, die eigentlich Mobbing völlig blöd finden, merken, wie sie in dieses System reingezogen werden. Aber ich könnte mir vorstellen, man kann über so ein Thema sprechen, möglichst nicht dann, wenn der Fall schon läuft in der Klasse, sondern ein bisschen vorher. Und dann könnte man sich zum Beispiel überlegen, jetzt gucken wir uns mal so ein Stück aus dem Harry Potter Film an und lassen die Kinder einfach mal suchen. Was passiert denn da? Was gehört denn jetzt zu Mobbing? Ja? Und ich denke, denen würde es echt wie Schuppen aus den Haaren fallen, ne? Wenn sie plötzlich mal, ach so läuft das. Ah, das ist die Logik. Moment mal. Und ja, eigentlich habe ich gedacht, dass das noch völlig okay ist. Aber wenn ich es mir genau überlege, wie es auf den anderen gewirkt hat, dann war es vielleicht doch nicht ganz so okay. Und wenn ich mal meinem schlechten Gewissen oder diesem kleinen Teufelchen da in mir oder dem Engelchen gefolgt wäre, hätte ich es ja auch gewusst. Ich denke, dass man über eine Menge Medien Augen öffnen kann. Und ich denke, das ist beim Mobbing so super wichtig.
Und dann ist da noch die Sache mit dem Vorleben. Die Lehrer haben eine Vorbildfunktion. Benehmen sie sich selbst falsch, färbt dies leicht auch auf die Schüler ab.
Es ist hinlänglich bekannt, dass Lehrer sich daran beteiligen. Es ist zum Beispiel auch so, dass schwedische Kollegen, wenn die wissen wollen, ob in der Klasse gemobbt wird, wo gehen die hin? Die gehen ins Lehrerzimmer. Ja, so wie die Lehrer miteinander umgehen, gehen die Lehrer mit den Schülern um, gehen die Schüler miteinander um. Und auch der Direktor ist nicht unschuldig am Klima seiner Schule, ganz im Gegenteil. Es gibt kaum Untersuchungen dazu, aus gutem Grund. Gehen Sie mal an eine Schule und sagen, Sie wollen eine Mobbinguntersuchung machen. Da passiert es nicht selten, dass man dann hört, nee, weil bei uns gibt's kein Mobbing. Interessanterweise sind ja Eltern und auch Forscher mitunter mit Eltern gut vernetzt und man merkt, dass das natürlich eine Information ist, die genau an den Schulen kommt, wo es gerade mal wieder so richtig kracht. Gehen Sie aber mal an eine Schule und sagen nicht, Sie wollen die Kinder untersuchen, sondern Sie wollen die Lehrer untersuchen. Ne? Die schmeißen Sie also wirklich mit schallendem Lachen einfach nur raus. Es ist sehr schwierig und schon Lehrer in die Untersuchung von Kinderaktivitäten mit einzubeziehen. Das ist sehr unfair. Ich bin mir absolut bewusst, dass es einen großen Anteil wirklich absolut begabter und guter Lehrer gibt, die auch super mit einem Phänomen wie Mobbing umgehen können. Das Problem ist, es sind nicht alle. Und zum Beispiel Zeitumfragen sagen ja im Moment so, es gibt so in etwa 10% wirklich schlechte Lehrer, ungefähr 50-60% wirklich gute Lehrer und dann gibt es noch diesen Bereich dazwischen. Ja, da ist also durchaus noch Luft drin, um etwas zu verändern. Es klingt ein bisschen zynisch, aber wenn Sie Studenten fragen, die gerade ihr Abi gemacht haben, diese Lehrer, die also ihre Schularbeiten oder Schulaufgaben immer noch nach Noten austeilen und dann so Kommentare, was machst du hier, warum bist du nicht in der Baumschule und dergleichen mehr, also diese Degradierung, diese vermeintlich so wahnsinnig coolen Witze, das gibt es immer noch und damit ist man absolutes Modell. Man muss jemanden in der Klasse haben, der nimmt das auch, der Lehrer auf, der Lehrer macht das ja auch, ja. Und dann brauchen Sie einfach nur noch ein paar Unachtsamkeiten in der Klasse, schon läuft das.
Bleibt die Frage, ob Mobbing ein neues Phänomen ist. Der Begriff selbst ist relativ alt. Er wurde von Verhaltensforscher Konrad Lorenz 1963 geprägt. Damals bezeichnete er damit allerdings den Angriff von einer Gänsegruppe auf einen Fuchs, also eher eine Verteidigungsstrategie. Heute versteht man genau das Gegenteil darunter. Viele Stärkere greifen einen Schwächeren an.
Es gibt wenig Hinweise darauf, dass es sich wirklich verändert hat. Es gibt in der Literatur, der junge Törleß wäre so ein Beispiel, Hinweise, dass es das schon immer gegeben hat. Man kann wahrscheinlich mit relativ gutem Gewissen argumentieren zu sagen, seit es Schule gibt, gibt es auch Mobbing. Man könnte aber auch genauso gut sagen, seit es Strukturen wie Militär gibt, seit es Strukturen wie Knast gibt, wo Hierarchien einfach stark ausgeprägt sind und wo man aus den Kontexten nicht rauskommt. Das heißt also einmal Hierarchien über das ganze gesamte System, die sich aber dann auch in bestimmten Gruppen wieder fortsetzen. In dem Moment ist eigentlich die Logik von Mobbing, das heißt die Frage, wer ist stärker, ausgeprägt. Und in dem Moment muss man ganz einfach darauf achten, was passiert, was ist noch zulässig und was nicht. Und keiner von uns möchte gerne Schule mit Knast oder Militär vergleichen. Aber Kinder probieren viel aus. Das weiß jedes Elternteil. Das wissen aber auch meistens die Erwachsenen, die keine Kinder haben. Das ist absolut essentiell und wichtig. Das ist ihr Recht. Das ist das Programm, mit dem sie die Welt erforschen, anhand dessen sie lernen. Sie probieren auch Aggression aus. Auch das ist völlig in Ordnung. Aggression hat auch viele positive Sachen. Zum Beispiel wird über Aggression werden soziale Normen festgelegt. Absolut wichtig. Sollte man auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Aber Aggression wird auch, weil es so Dinge wie verteilte Verantwortung und die anderen machen es ja auch und dass die anderen tun ja auch nichts gibt, das kann auch ausufern. Und das hat es, wie gesagt, immer gegeben und es hat sich ja immer Lehrer gegeben, die es nicht gesehen haben und es hat immer Lehrer gegeben, die es gesehen haben. Jetzt haben wir einen Begriff dafür. Jetzt sieht es natürlich im Moment so aus, als wenn alles Mobbing wäre, was ganz sicher auch Quatsch ist. Aber es gibt, denke ich mir, also für meinen Geschmack deutlich zu viele Kinder, denen es überhaupt nicht gut geht, die die Schule verlassen müssen, wo Schulen sagen, beweis erstmal, dass du gemobbt wirst, wo Schulen und Lehrer ihre Verantwortung komplett ignorieren. Und ich finde, das muss sich ändern.
Im Buch von Mechthild Schäfer und Gabriela Herpel kommen zwei echte Fälle vor, Katharina und Maximilian. Sie gehen ganz unterschiedlich damit um, dass sie gemobbt werden. Katharina wird zur fleißigen Schülerin, Maximilian gibt eher auf und bekommt immer schlechtere Noten. Mobbing in der Schulzeit kann also durchaus das restliche Leben beeinflussen, die eigene Zukunft.
Zukunftsentscheidend, damit wäre ich vorsichtig. Aber ich denke, es ist wie so ein grauer Schleier. Es ist wie so ein enkapsuliertes Ereignis. Es ist nicht immer präsent, aber man hat einmal eine Erfahrung gemacht und meistens eine Erfahrung, die man nicht verstanden hat. Ich kann es Ihnen an einem Beispiel erzählen. Ich hatte ein Interview. Wir standen hinterher noch kurz draußen, verabschieden uns, haben, glaube ich, noch eine Zigarette geraucht. Und plötzlich meint sie, Frau Schäfer, ich habe diese Erfahrung übrigens in meiner Schulzeit auch gemacht. Und ich bin absolut sicher, dass diese Kollegin niemals vorhatte, mir das zu erzählen. Und dass der Auslöser, es zu erzählen, der war, dass sie im Rahmen ihres Interviews plötzlich ihre eigenen Erfahrungen verstanden hat. Das heißt, plötzlich machte dieses Ding, was so gekränkt hat und was immer wieder aufpoppt im Sinne von Ängstlichkeit, Unvorhersagbarkeit, da wo wir Grundvertrauen in soziale Beziehungen haben, hat da jemand die Erfahrung gemacht, plötzlich ist es komplett schiefgegangen und man hat überhaupt keine Ahnung, warum es eigentlich schiefgegangen ist. Also man hat auch keine Vorstellung, was man tun muss, um es in Zukunft zu verhindern. Und das ist, denke ich mir, diese schwierige Sache, die man sein Leben lang mit sich rumträgt. Wie gesagt, nicht ständig aktiviert. Es gibt wenig Hinweise, dass Leute, die während der Schulzeit gemobbt worden sind, jetzt mit deutlich größerem Risiko im Erwachsenenleben auch wieder gemobbt werden. Aber es ist eine Erfahrung, die man nie verstanden hatte.
Wie geht es in der Forschung nun weiter?
Wir werden in jedem Fall weiter an diesem Gruppenmechanismus sitzen. Wir werden in jedem Fall, sind wir im Augenblick schon dabei, uns angucken, wie entwickeln sich Netzwerke und wie weit kann man aus der Netzwerkentwicklung in der Klasse, also die Freundschaften, die sich am Anfang eines Schuljahres bilden, kann man von da schon Vorhersagen machen, um dann im Rückschluss an die Schule wieder weiterzugeben. Die und die Phase ist besonders wichtig. Darum müsst ihr darauf achten, dass ihr insgesamt die Klasse gut verknüpft habt. Die müssen nicht alle Freunde sein, aber die müssen ansatzweise vertrauensvoll miteinander umgehen. Das heißt, es muss ein System sein, was aufeinander traut, aber dem auch ihr als Lehrer zutrauen könnt. Das bedeutet, wenn dann was schief geht, kann man sicher sein, das System fängt es auf. Wir sind sehr interessiert weiter an dieser Frage der Dominanz. Das heißt, wir werden also die Bi-Strategen, die koersiven Strategen und die prosozialen Strategen, die offensichtlich über Macht in der Klasse verfügen, werden wir weiterverfolgen und werden weitergucken, wie weit manipulieren sie Systeme und welche sind die Faktoren, die in einer Klasse entscheiden, ob jemand, der jetzt eher aggressiv versucht, Macht auszuüben, dass der zum Zug kommt im Vergleich zu jemand, der das vielleicht prosozial macht, wann gerät möglicherweise auch so ein Machtverhältnis in die Asymmetrie. Wir sind intensiv daran interessiert, wobei wir da noch kein Projekt aufgelegt haben, uns die Außenstehenden in der Klasse anzugucken, also die Kinder, die immer daneben stehen und nichts tun, aber trotzdem genau Bescheid wissen, weil sie eigentlich das Zünglein an der Waage sind, die sozusagen das Unterstützerpotenzial in der Klasse deutlich verstärken könnten. Wir wissen von diesen Kindern, die können verteidigen, die können hilfreich sein, haben es aber aufgrund irgendeines Ereignisses möglicherweise oder der Klassen Logik bleiben gelassen. Also das wäre ein weiterer, eine weitere Forschungsrichtung, die wir verfolgen wollen. Es sind noch eine Menge methodische Fragen zu klären, um auch wirklich zu sagen, also hier ganz klar saubere Ergebnisse. Ja, ich würde sagen, das ist so im Augenblick. Ich glaube, das reicht für ein paar Jahre.
Und ein großes Wort hat sich ebenfalls bei Mechthild Schäfer eingegraben: Cybermobbing. Immer mehr wird auch das Internet dazu genutzt, Mitschüler zu schikanieren. Für uns alle ist jedenfalls wichtig, die Augen offen zu halten und Mobbingopfern zu helfen. Auch das ist ein Zeichen für Zivilcourage. Das war es schon mit der Tonspurforschung für heute. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin frohes Forschen wünscht Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.